Wie seltsam. Als ich das Zimmer verließ und die gewohnten Räume durchschritt, da lebte in mir von neuem die Hoffnung auf, dass nichts gewesen sei. Aber der Geruch dieses ekelhaften Zeugs, Jodoform und Carbol, schlug mir gar zu penetrant entgegen. Ja, es war doch alles gewesen. Als ich durch den Korridor am Kinderzimmer vorüberschritt, erblickte ich Lysanthia. Sie sah mich mit erschrockenen Augen an. Es war mir sogar, als ob alle fünf Kinder da wären und mich ansähen. Ich ging zu der Tür, und das Dienstmädchen öffnete mir von innen und kam heraus. Das Erste, was mir in die Augen fiel, war ihr hellgraues Kleid auf dem Stuhle, das von Blut ganz schwarz war. Sie lag mit hochgestreckten Knien auf unserem zweischläfrigen Bett, zum Teil sogar auf meinem Bett, zu dem der Zutritt leichter war. Sie lag ganz schräg auf den bloßen Kissen in offener Nachtjacke. Dort, wo die Wunde sein musste, war irgendetwas aufgelegt. Im Zimmer herrschte ein durchdringender Jodoformgeruch. Vor allem erschreckte mich ihr gedunsenes, blau angelaufenes Gesicht, das in der Nasengegend und unter den Augen dunkle Flecke aufwies. Sie rührten von dem Stoße mit dem Ellbogen her, der sie getroffen hatte. Von ihrer Schönheit war keine Spur vorhanden. Sie erschien mir vielmehr hässlich. Ich blieb an der Schwelle stehen. Tritt doch näher heran, sprach die Schwester zu mir. Vielleicht will sie bereuen, dachte ich. Soll ich ihr verzeihen? Ja, sie stirbt, da kann ich ihr verzeihen, dachte ich. Ich will recht großmütig sein. Ich trat ganz dicht heran. Sie richtete mit Mühe ihre Augen, von denen das eine ganz verschwollen war, auf mich und sprach mühsam und stockend: Nun hast du dein Ziel erreicht, hast mich getötet. In ihrem Gesichte spiegelte sich durch die physischen Leiden und die Nähe des Todes hindurch der mir wohlbekannte, kalte, tierische Hass. Die Kinder lasse ich dir aber nicht. Sie, die Schwester, wird sie zu sich nehmen. Das, worauf es mir vor allem ankam, ihre Schuld, ihren Verrat, erwähnte sie überhaupt nicht, als ob es sich nicht verlohne, davon zu reden. »Ja, weide dich an deinem Werke«, sagte sie, sah nach der Tür und schluchzte auf. In der Tür stand die Schwester mit den Kindern. »Sieh, was du angerichtet hast.« Ich sah auf die Kinder und auf ihr entstelltes Gesicht und vergaß zum ersten Mal mich selbst, mein Recht und meinen Stolz, und sah zum ersten Mal in ihr den Menschen. Als so klein und erbärmlich erschien mir meine Eifersucht und alles das, was mich gekränkt hatte, und für so bedeutsam und furchtbar erachtete ich das, was ich getan, dass ich mein Gesicht zu ihren Händen niedersenken und sie um Verzeihung bitten wollte. Indessen, ich wagte es nicht. Sie hatte die Augen geschlossen und schwieg. Offenbar war sie nicht mehr imstande zu sprechen. Dann erbebte ihr entstelltes Gesicht und legte sich in Falten. Sie stieß mich leise von sich. Warum war das alles? Warum? Verzeih mir, sagte ich. Verzeih, alles ist Torheit. Wenn ich nur nicht sterbe, schrie sie, richtete sich auf, sah mich mit den fieberhaft glänzenden Augen durchdringend an. Du hast dein Ziel erreicht, ich hasse dich, oh, oh, rief sie, offenbar im Fieber, vor irgendetwas erschreckend. Nun töte nur, töte. Ich habe keine Angst, aber töte uns alle, alle, auch ihn. Er ist entflohen, entflohen. Die Fieberfantasien hörten die ganze Zeit nicht auf. Sie erkannte niemanden mehr. Um die Mittagsstunde war sie tot. Mich hatte man schon vorher um 8 Uhr morgens auf die Wache und von dort ins Gefängnis gebracht. Dort saß ich, mein Urteil erwartend, 11 Monate lang, dachte über mich und meine Vergangenheit nach und begriff beides. Vom dritten Tage an begann ich beides zu begreifen. Am dritten Tage führte man mich dahin. Er wollte etwas sagen, hielt jedoch inne, da er sich des Schluchzens nicht enthalten konnte. Als er seine Kräfte wieder gesammelt hatte, fuhr er fort. Ich begann erst dann zu begreifen, als ich sie im Sarge erblickte. Er schluchzte auf, fuhr jedoch hastig fort. Erst als ich ihr totes Antlitz sah, begriff ich alles, was ich getan hatte. Ich begriff, dass ich sie getötet hatte, dass es durch mich geschehen war, dass sie, die bisher gelebt und sich bewegt und voll Wärme gewesen war, nun unbeweglich, wächsern und kalt dalag, und dass dies niemals, nirgends und durch kein Mittel geändert werden könne. Wer das nicht selbst erlebt hat, kann es nicht begreifen. Oh, 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 rief er wehklagend aus und verstummte. Wir saßen lange schweigend da. Er schluchzte und saß bebend, ohne ein Wort zu sprechen, vor mir da. Nun, verzeihen Sie. Er wandte sich von mir ab, streckte sich auf der Bank aus und deckte sich mit einem Plaid zu. Auf der Station, auf der ich aussteigen musste, es war gegen 8 Uhr morgens, trat ich an ihn heran, um von ihm Abschied zu nehmen. Ob er schlief oder sich nur schlafend stellte, jedenfalls bewegte er sich nicht. Ich berührte ihn mit der Hand und sah, dass er nicht geschlafen hatte. »Leben Sie wohl«, sagte ich und reichte ihm die Hand. Er reichte mir seine Hand und lächelte, jedoch so traurig, dass ich nahe daran war, zu weinen. »Ja, verzeihen Sie«, wiederholte er nochmals das Wort, mit dem er seine Erzählung geschlossen hatte.